Der Herr Jesus Christus ist würdig. Würdig zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Offenbarung 5, Vers 12. So hört der Apostel Johannes die himmlischen Wesen, die Ältesten, die um den Thron waren, und Tausende und Abertausende Engel im Himmel laut rufen, als das geschlachtete Lamm das Buch aus der Rechten Gottes des Vaters nimmt, der auf dem Thron saß. Ein lauter Ruf, der durch den Himmel dringt. Er ist würdig. Warum schallt dieser Ruf durch die himmlische Welt? Warum? Was ist der Grund? Warum ist das der Grund, ihm die Ehre zu geben? Er ist dessen würdig, weil er sich am Kreuz von Golgatha geopfert hat. Darum. Es gibt nur einen einzigen Grund, der in diesem Zusammenhang in der Schrift genannt wird. Das Lamm hat durch sein Blut, so heißt es, für Gott Menschen aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation für Gott erkauft und Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Das ist der einzige Grund, der an dieser Stelle genannt wird. Darum ist der Herr Jesus würdig, den Reichtum zu nehmen, zu empfangen, die Weisheit, Stärke und Ehre. Und wer kann dem Herrn Jesus Herrlichkeit, Stärke und Macht denn geben? Kann er das von uns bekommen? Nein, von uns bekommt er das nicht. Er bekommt es von dem Vater. Der Vater gibt ihm das alles. Das ist wirklich toll, was wir dort lesen können. Und worüber sich der Himmel freut. Der Vater, er hat den Sohn gesandt in diese Welt, damit er hier für uns das Leben bringt. Und darum ist er würdig, das zu nehmen, zu empfangen. Aber wir können ihm dafür die Ehre geben, so wie die himmlische Welt. Wir können ihm dafür danken und lobpreisen und anbeten. Dass Jesus Menschen erkauft hat, um sie für Gott zu einem Königtum und zu Priestern zu machen. Darauf wollen wir uns heute besinnen. Er hat durch sein Blut die Menschen erkauft, damit sie zum Königtum Gottes gehören und zu seinen Priestern werden. Und dieses zu vollbringen hat den Herrn Jesus Christus nicht nur sehr viel Mühe gemacht. Es hat ihm nicht nur großes Leid gebracht, es hat ihn auch schmerzhaft die Trennung von Gott erfahren lassen. So dass er rief: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat das alles durchgemacht, um uns die Ewigkeit zu schenken. Er hat die Trennung erfahren von dem, mit dem er seit Ewigkeit ganz eins war. Wie viele Jahre seid ihr verheiratet, Altraut?
Fast 63.
63 Jahre, ne?
Fast.
Ihr habt euch aneinander gewöhnt. Ja? Ihr seid aber unzertrennlich, oder? Ja? Norbert?
Und Norbert schüttelt den Kopf. Und
ihr seid in vielen Dingen eins geworden. Ne? So wie Sabine und ich in vielen Dingen eins sind, aber auch in vielen Dingen uneins. Kann einer von den Eheleuten hier sagen, ob er immer eins war miteinander?
Das ist ja logisch, jetzt nichts anderes sagen.
Nur
die
Männer haben aufgezeigt.
Eins sein. Der Herr Jesus Christus war vollkommen eins mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Und da, am Kreuz auf Golgatha, erlebt er aus der Ewigkeit kommend diese Einsamkeit, die Trennung. Wir gucken so auf die Wunden, das Blut, die Schmerzen, Schmach und Schande. Ich glaube, das alles hat der Herr Jesus nicht weggesteckt, möchte ich sagen, hat ihn wirklich auch gequält. Aber die Trennung zu erleben von seinem Ursprung, das muss für ihn furchtbar gewesen sein. Und darum glaube ich auch, wir können gar nicht ermessen, was Jesus für uns getan hat. Wir können schon gar nicht ermessen, wie schwerwiegend die Trennung von Gott für den Herrn Jesus gewesen ist. Die Trennung letztendlich, die unsere Schuld, unsere Vergehen und unsere Sünde verursacht haben. Weil der Herr Jesus Christus das auf seine Schultern genommen hat, wie das Lamm, das man zu Ostern in die Wüste geschickt hat und die Sünde vom Volk Israel wegtrug, weil er unsere Schuld auf sich genommen hat, musste er diese Trennung erleben. Da war keine Gemeinschaft mehr möglich mit Gott. Ein furchtbarer Zustand. Nun, wir sagen ja manchmal, wenn wir beten, ja Jesus, wir danken dir, dass du auferstanden bist. Mich macht das nachdenklich, weil ich der Meinung bin, der Herr Jesus ist gestorben für uns, für unsere Schuld. Und die Auferstehung, die hat der Vater gemacht. Der Vater hat das Opfer seines Sohnes angenommen. Sein Blut war teuer und rein und Gott, der Vater, Gott, der Heilige Geist, sie konnten dieses Opfer annehmen und den Herrn Jesus Christus wieder zum Leben bringen. Ja, die Trennung, furchtbar. Wir können da vielleicht das ein bisschen erahnen, wenn wir uns von Menschen trennen müssen. An unseren letzten 3-4 Tagen, wo wir mit der Familie zusammen waren, dann kam auch die Zeit vom Abschied nehmen. Ne? Und der Josias, einer von meinen Enkeln, der hängt wohl so sehr an mir auch. Ja? Und der saß dann im Auto und sagte kein Wort da, im Auto vom Samuel, kein Wort. Und dann kam die Maria und sagte, ach du, der Josias, der ist ganz traurig, dass er wieder weg muss. Und dann bin ich noch zum Abschied zu ihm hingegangen. Ne? Und dann guckte er nur noch weg und die Tränen, die liefen. Ne? Abschied nehmen, getrennt werden ist für uns schon schwer. Ja? Und doch müssen wir zugeben, dass wir ja gar niemals erfahren, was so eine vollkommene Einigkeit bedeutet. Vollkommen eins zu sein. Das gleiche Denken, das gleiche Fühlen, das gleiche Wollen. In allen Dingen eins. Der Herr Jesus hat das durchgemacht. Viele Menschen haben aber ganz andere, konkrete Vorstellungen darüber, wie Gott sein müsste und was er eigentlich zu tun hat, damit er sich überhaupt Gott nennen dürfte. Ihre Ansprüche an einen Gott, den sie als Gott akzeptieren würden, sind hoch und ganz anders als das, was im Himmel so gepriesen wird. Ein richtiger Gott muss für Gerechtigkeit sorgen. Er muss Leid und Hunger und Durst beseitigen. Gott muss Frieden auf der Erde schaffen und Gesundheit und Wohlergehen schenken. In ihren Vorstellungen kommt jedoch nicht vor, was Gott durch Jesus vollbracht hat. In den Vorstellungen kommt nicht vor, wofür die himmlische Welt Lob, Preis und Anbetung gibt. Wenn wir mit den Menschen über Gott sprechen, vielleicht mal über Jesus, was sagen wir dann? Was geben wir dann weiter? Warum wir Jesus anbeten, an ihn glauben? Die himmlische Welt ist da sich einig und posaunt ganz laut, dass er würdig ist, weil er Menschen aus allen Nationen für Gott erkauft hat, zum Königtum und zu Priestern. Die letzten Worte, die Jesus am Kreuz von Golgatha spricht, bevor er stirbt, sind: Es ist vollbracht. Ich sitze manchmal bei mir zu Hause am Schreibtisch und dann habe ich irgendwelche Dinge da zu machen, wo ich mich wirklich abquere. Ne? Steuererklärung zum Beispiel. Meine Güte, nee. Das geht dann manchmal Tage. Und wenn die dann endlich weg ist, dann sage ich mal, jetzt habe ich das aber hinter mir. Jetzt habe ich es geschafft. Ne? Die letzten Worte, die Herr Jesus sagt, sind: Es ist vollbracht. Ich meine, das lässt aufhören. Seine letzten Worte, die lenken unsere Gedanken auch weg von diesen schrecklichen, furchtbaren und niederdrückenden Ereignissen, die uns da beschrieben werden. Sie lenken unsere Gedanken auf das hin, was eigentlich das Wesentliche an diesem Tag ist. Darauf hin, worauf es wirklich am Ende ankommt. Nämlich, der Herr Jesus hat an dem Tag das vollendet, wozu er von Gott in diese Welt gesandt wurde. Das war sein Ziel. Das war seine Aufgabe. Das war sein Wunsch. Für Gott Menschen zu erkaufen und sie Gott zu einem Königtum und zu Priestern zu machen. Das hat der Herr Jesus mit uns vorgehabt. Wie weit ist er mit uns gekommen? Das liegt ja nicht an uns, wie weit er mit uns gekommen ist. Wir mögen uns vielleicht manchmal schämen. Aber der Herr Jesus hat gesagt, es ist vollbracht, erledigt, getan. Und wenn ich da manchmal so sitze und mich total schäme für das, was wieder passiert ist in meinem Leben, das so ganz anders aussieht, als der Herr Jesus das will, ne? Haben wir mal erlebt vor ein paar Tagen, ne? Dann kannst du so niedergedrückt sein, aber das letzte Wort hat Jesus gesprochen, es ist vollbracht. Er hat das Werk vollbracht, das er tun sollte. Das wurde ihm ja nicht aufgedrückt, ne? Sondern in aller Einigkeit, in diesem Einssein mit Gott, da hat er ja dieses Heilswerk mitentschieden. Er war mit dabei und er hat dem zugestimmt. Er hat es gewollt, dass wir die Gerechtigkeit bekommen, die wir brauchen. Und dann hat er sein ganzes Leben und Wirken in dieser Welt dementsprechend zielgerichtet, ausgerichtet, ganz diszipliniert gelebt und voller Hingebung. Seine Aufgabe hat Jesus praktisch gestärkt, das Werk zu vollbringen, hat ihn gestärkt und vorangetrieben. Darum sagt er zu den Jüngern einmal, als die ihn dann auffordern, er soll doch mal was essen, wahrscheinlich war er schon so müde und schlapp, ne? Iss mal was. Dann hat der Herr Jesus den Jüngern darauf geantwortet, meine Speise ist die, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Davon hat der Herr Jesus Christus gelebt. Das war seine Speise. Meine Aufgabe, die Gott mir gestellt hat, ist oft nicht meine Speise. Ist manchmal eine Last. Oder ich empfinde das als Last. Wahrscheinlich habe ich das alles gar nicht richtig erkannt. Wahrscheinlich. Und das ist noch nicht alles. Was Jesus da sagt zu seinem Werk und dem, was er vollbringt. Er sagt im Hinblick auf sein Leiden und Sterben zur Vollendung des Werkes Folgendes. Lukas 12, Vers 50. Ich habe eine Taufe zu bestehen und wie drängt es mich, bis sie vollbracht ist. Mein, das habe ich noch nie gehört. Wie drängt es den Herrn Jesus, dass er das fertig macht? Die Taufe am Kreuz zu erleben. Wie drängt es mich? Ich habe manchmal Drang zu meiner Frau, ne? Oder zu den und diesen Dingen. Den Herrn Jesus hat es gedrängt, für Gott die Menschen zu erkaufen. Und sie zu seinem Königtum und zu Priestern zu machen. Und wenn wir morgen mal in den Spiegel gucken oder heute, denken wir mal daran. Herr Jesus, ich sehe mich. Danke, dass du nicht aufgegeben hast. Der Herr Jesus wusste genau, dass die Vollendung des ihm vom Vater anvertrauten Werkes ein Zeugnis der göttlichen Herrlichkeit sein wird. Ein Zeugnis, das in unsere Welt strahlt und ihre Finsternis erhellt. Er wusste, dass sein Werk, das Heil den Menschen zu bringen, ein Lichtstrahl für viele Millionen Menschen sein wird, die sich nach dem Frieden mit Gott und seiner Gemeinschaft sehnen. Ein Hoffnungsschimmer für Menschen, die unter der Last ihrer Schuld verzweifeln und zusammenbrechen. Und darum hat der Herr Jesus am Ende seines Lebens Folgendes gebetet. Dann spricht er zum Vater: Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Ja, der Herr Jesus hat Gott den Vater verherrlicht durch das, was wir am Kreuz da wahrnehmen. Durch sein ganzes Leben, wie er den Menschen begegnet ist, wie er Menschen von Schuld befreit hat, wie er Liebe ausgestrahlt hat, wie er von Gott weitergegeben hat, damit Menschen Gott verstehen und in ihm sehen. Durch sein ganzes Leben hat er Gott verherrlicht. Und dann kann er zum Ende seines Lebens in diesem Gebet sagen: Ich habe dich verherrlicht auf Erden, indem ich das Werk vollendet habe, das du mir gegeben hast, dass ich es tun solle. Unser Leben, das Gott uns geschenkt hat, ist nicht einfach nur ein Zufall. Als Gott uns bereitet hat, bevor wir im Mutterleib gebildet wurden, hat er schon ein Werk für uns vorgelegt, das wir vollbringen sollen. Um den Vater, um Gott in dieser Welt zu verherrlichen. Alles Gute, was wir tun, sind die Werke, so heißt es, die Gott bereitet hat, dass wir sie tun. Das ist gut. Und dann, wenn wir dem nachkommen, verherrlichen wir den Vater im Himmel. Jesus Christus hat am Kreuz von Golgatha den Schlusspunkt für das ihm anvertraute Werk gesetzt. Er war dem Vater gehorsam bis zum Tod. Er hat den Vater geliebt bis in den Tod. Und Jesus hat uns mit Gott versöhnt und Frieden gebracht zwischen Gott und Mensch durch das Blut seines Kreuzes. Kolosser 1, Vers 20. Der Herr Jesus hat ein vollkommenes Leben geführt. Und darum ist er würdig zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Auch wir wollen ihm durch unser Leben Dank, Lob, Preis und Anbetung geben für das Werk, das er für uns vollbracht hat. Und darum erinnere ich an die Worte von Petrus. 1. Petrus 2, übersetzt für uns. Wir aber sind ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit wir die Tugenden dessen verkündigen, der uns aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Uns, die wir einst nicht ein Volk Gottes waren, nun aber Gottes Volk sind, und die wir einst nicht begnadigt waren, nun aber begnadigt sind. Amen.